das funktioniert so gut, um das mal mit einer Zahl zu belegen, dass wir bei Transfers, die wir als nicht erfolgreich oder als erfolgreich für die Zukunft bewerten, eine Trefferquote von 90% haben. Das heißt also, wenn wir einem Club sagen, nimm den Spieler nicht oder nimm diesen Spieler, dann sind 9 aus 10 dieser Empfehlung richtig. Und wenn man das mit den menschlichen Werten vergleicht, die da so erreicht werden, das sind ja immer Durchschnittswerte, das ändert sich natürlich oder das ist natürlich von Club zu Club völlig unterschiedlich, dann liegt die KI deutlich besser als der durchschnittliche, als die durchschnittliche humanoide Entscheidung, wenn man das mal so bezeichnen will.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ich habe wieder mal ein Thema ausgegraben, wo ich selber noch so drüber gestolpert bin und habe gedacht, Mensch, das wird aber, wenn du das mal ansprichst und umsetzen möchtest, das wird sehr theoretisch, aber es ist wieder auch interessant eigentlich und ich glaube, Fußballfans werden sagen, Mensch, dass es das geben wird, dass ich mich darauf einstellen muss, das finde ich ja wieder höchst interessant und deswegen machen wir das heute mal. Thema ist KI-Transfers im Fußball. KI, künstliche Intelligenz, die soll helfen, dass Fußballtransfers in der Zukunft erfolgreich sein werden. Dass ein Verein genau weiß, mit Hilfe künstlicher Intelligenz kann ich berechnen, dass XY, wenn ich den hole, auf jeden Fall bei mir einschlagen wird, dass er Tore schießt ohne Ende und dass er mit seiner Hilfe deutscher Meister wird. Ist das so leicht? Ist das wirklich so, dass man quasi Titel und Erfolg bestellen kann? Und Jan Wendt, mein Gesprächspartner, sagt, ja, es geht in diese Richtung. Das ist tatsächlich möglich. Wir werden zwar nicht an 100% rankommen, aber 90 schaffen wir locker. Und das habt ihr eingangs beim O-Ton von Jan Wendt auch schon gehört. Der ist Mitbegründer des Unternehmens Player. Und die machen sich zur Aufgabe, mit künstlicher Intelligenz Vereinen Neuzugänge zu berechnen, wo man denen sagen kann, den Vereinen, also wenn ihr den nimmt, dann ist das gut. Aber man sagt das nicht nur für einen Spieler, man gibt dann sofort auf Wunsch der Vereine 10, 50, 100 Spieler zur Auswahl für diese Position. Also wie das genau funktioniert, werdet ihr jetzt hören mit dem Gespräch mit Jan Wendt. Und das finde ich höchst interessant und spannend, wie die Transfersituation der Fußball sich in der Zukunft entwickeln wird, mithilfe der künstlichen Intelligenz. Meine Intelligenz schleppe ich jetzt schon seit 60 Jahren mit mir rum, weiß deshalb, dass ich seit 32 Jahren Fußballkommentator bin, durfte schon über 1800 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentieren, bin aktuell für Sky, ZDF, für Radiosender und Streaming-Anbieter unterwegs, habe zuletzt eben auch die Fußball-Europameisterschaft live übertragen und habe seit langer Zeit hier meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog. Ja, und heute das Thema KI-Transfers im Fußball. Das ist, wie man so sagt, der neue heiße Scheiß im Fußball. Jan Wendt darf ich begrüßen, einer der Mitbegründer vom Unternehmen Player. Und Player schreibt sich nicht so wie Player, der Spieler, sondern mit AI und nicht mit KI, Jan Wendt. Da seid ihr vor allen Dingen aktiv im Bereich KI. Und das sind ja zwei Buchstaben, die dominieren im Moment ja irgendwie die Weltgeschichte. Zumindest in Deutschland geht da nichts mehr ohne KI, wo sie auch schon angewendet wird. Und da habe ich mir gedacht, KI im Fußball kann doch mal nicht funktionieren. Wer soll denn da KI-mäßig Tore schießen? Das ist ja gar nicht drin. Ihr sagt doch, wir haben die Revolution im Fußball gestartet. Wie sieht sie denn aus bei euch?
Ja, also erstmal in der Tat, Player mit KI, das hat irgendwie nicht namentlich nicht funktioniert. Da mussten wir auf die englische Variante ausweichen. Wie das funktioniert? Sehr gut. Besser als erwartet. Das ist ja für uns auch nur ein Zufallsprodukt gewesen, dass wir im Fußball gelandet sind. Haben dann aber festgestellt, dass der Fußball sich super eignet, um AI oder KI oder Machine Learning Themen umzusetzen. Und das funktioniert so gut, um das mal mit einer Zahl zu belegen, dass wir bei Transfers, die wir als nicht erfolgreich oder als erfolgreich für die Zukunft bewerten, eine Trefferquote von 90% haben. Das heißt also, wenn wir einem Club sagen, nimm den Spieler nicht oder nimm diesen Spieler, dann sind 9 aus 10 dieser Empfehlung richtig. Und wenn man das mit den menschlichen Werten vergleicht, die da so erreicht werden, das sind ja immer Durchschnittswerte, das ändert sich natürlich oder das ist natürlich von Club zu Club völlig unterschiedlich, dann liegt die KI deutlich besser als der durchschnittliche, als die durchschnittliche humanoide Entscheidung, wenn man das mal so bezeichnen will.
Ja, wir kommen in so eine Wortwahl, die so ein bisschen Science-Fiction-mäßig unterwegs ist. Also AI, das ist Artificial Intelligence, Deswegen macht Player mit AI geschrieben Sinn, wie in Deutschland sagen, KI, künstliche Intelligenz, um das auf Deutsch einigermaßen rumzubiegen. Und ihr passt offensichtlich alles zusammen, was an theoretischen Informationen da ist, um einem möglichen neuen Verein zu sagen, ja, in der Theorie funktioniert das. Der hat bei euch zwar noch nie im Probetraining vom Ball getreten, aber wir sagen euch jetzt schon, das klappt. Auf welchen Datenbasis heraus berechnet ihr das denn?
Also wir nehmen, also die Datenbasis, die wir verwenden, das sind sogenannte Eventdaten, also Daten, die Aktionen im Spiel beschreiben. Das haben wir gemacht, weil wir die Modelle nicht überfordern wollten. Also je mehr Daten ich dem zufüge, also es gibt ja noch ganz viele andere Daten im Fußball, aber wir haben mit den Eventdaten angefangen, weil es die quasi niedrigste Datenstufe im Fußball ist. Es gibt aber von jeder Liga, die in irgendeiner Form relevant ist für den Profifußball, diese Art von Daten. Und da wir uns sowohl datentechnisch steigern können, wie eben auch eine große Abdeckung haben wollten, haben wir uns für diese Eventdaten entschieden. Die beschreiben im Endeffekt so mit ungefähr, na, sagen wir mal so zwischen 150 und 200 Parametern das, was ein Spieler im Spiel macht an Aktionen. Das muss man sich so vorstellen, dass minütlich ein Excel-Sheet angelegt wird mit 200 Spalten. Und da werden dann eben seine, in bestimmten Minuten bleiben die leer, wenn er nicht keine Kopfbälle gemacht hat oder wenn er keine, also die Kopfbälle werden unterschieden in defensive, erfolgreiche Kopfbälle, die also angekommen sind, defensive, nicht erfolgreiche Kopfbälle und so weiter und so weiter. Und das ist die Datenbasis, auf der wir arbeiten im Moment. Das ändert sich jetzt. Wir nehmen weitere Datenarten dazu, aber bei diesen Eventdaten, wie sie heißen, da nehmen wir alles, was der Markt hergibt.
Also Event können wir auch als Spieldaten übersetzen, quasi alles das, was aus Spielereignissen, Aktionen in Spielen in 90 Minuten von diesem einen Spieler passiert ist, das habt ihr da zusammengefasst. Das ist dann der gläserne Spieler. Ne? Man weiß zumindest datenmäßig, der ist richtig gut. Ob der jetzt Probleme mit dem Kopf hat, dass der dir eine Einheit, eine Fußballmannschaft, ein Kollektiv komplett durcheinander schießt, weil er ein verrückter Idioten ist, da steht da nicht drin. Es geht nur um die spielerische Qualität. Man hat so das Gefühl, man könnte bei euch einen Neuzugang bestellen und sagen, das hätten wir ganz gerne. Und ihr könnt mit dem Knopfdruck sagen, das sind die Jungs, die können das alle.
Das kann man so machen, ja. Also das System geht natürlich weit darüber hinaus. Also wenn man unsere Arbeit beschreibt, dann gehen wir in drei Stufen vor. Das erste ist, dass wir dem Verein sagen, was er eigentlich vorhalten muss, um seine sportlichen Ziele zu erreichen in der jeweiligen Liga, in der er spielt. Also wir arbeiten ja für den japanischen Zweitligisten genauso wie für den deutschen Dritt- oder englischen Erstligisten. Und die haben natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen in Tabellen. Ein Verein, der im letzten Tabellendrittel einer Liga ist, der spielt in der Regel gegen den Abstieg. Und ein Verein, der im oberen Drittel ist, der will sich entweder für den Europapokal qualifizieren oder Meister werden. Und das sind natürlich völlig unterschiedliche Anforderungen an den Kader. Und wir geben dem Verein ganz genau vor, welche Qualität der Kader haben muss, auf welcher Position oder auf welcher einzelnen Position, um diese sportlichen Ziele zu erreichen. Das ist der erste Schritt. Wenn man das in der Wirtschaft vergleicht, dann sind es dann machen wir auch diese Form messbar. Also jeder kann mal sich mit einem Sportdirektor darüber unterhalten, was er denn für Spieler verpflichten muss, um den nächsten Schritt zu erreichen oder die Basisziele zu erreichen, die er sich gesetzt hat. Und dann wird man feststellen, dass es sehr unterschiedliche Beschreibungen dessen gibt, was zu tun ist. Also der erste Schritt für uns ist ganz klar zu sagen, das muss die Kaderstärke sein, in der Zusammensetzung, im Sturm, im Mittelfeld, in der Abwehr, inklusive Torhüter dann, um sich für die Champions League zu qualifizieren in Österreich als Beispiel. Im zweiten Schritt sagen wir dann, wo der Kader das schon hat oder noch nicht hat und was man tun muss, weil das ja eine Gleichung ist aus sportlicher Stärke des Spielers und natürlich finanziellen Rahmenbedingungen, was man also tun muss, um den Kader auf dieses Niveau zu heben, das wir eben als nötig gemessen haben. Und im dritten Schritt helfen wir dann erst dem Verein, die Spieler zu besorgen. Und in diesem dritten Schritt ist es in der Tat so, dass der Verein uns bestimmte Vorgaben macht oder auch frei scheiden und walten lässt. Das ist völlig abhängig vom Verein und völlig unterschiedlich von Verein zu Verein. Und dann suchen wir eben den richtigen Spieler. Oder was wir eigentlich lieber tun, ist, wir bewerten die Spieler, die er ohnehin schon gescoutet hat. Das ist also quasi gerade zu Beginn einer Zusammenarbeit mit uns, der minimalste Weg, einzugreifen von unserer Seite und am wenigsten schädlich für die Prozesse und am wenigsten änderlich für die Prozesse, dass wir eben dann Spieler bewerten, die er schon auf der Scouting-Liste hat. Das ist uns als erster Schritt am liebsten, weil der Verein diese Spieler nicht auf die Scouting-Liste heben würde, wenn er sie nicht schon gut findet. Und wir selektieren nur die aus, die wir dann auch für gut finden, also quasi die Schnittmenge. Und wir sortieren die aus, von denen wir glauben, dass der Spieler nicht den Impact macht, den der Verein braucht, um eben diese sportlichen Ziele zu erreichen.
Na, das werden die Sportdirektoren, Manager, Geschäftsführer, Sport, wie sie alle heißen, sicherlich sehr gerne hören, dass man sich auf sie noch nicht verzichten kann, sondern dass es immer noch eine Mischung sein muss zwischen menschlicher Einschätzung und eben der reinen Datenmenge, die euch zur Verfügung steht. Denn du musst ja auch mit dem Spieler sprechen und sagen, ist das überhaupt für ein Typ? Ist er ein Idiot oder können wir den gebrauchen? Ist er die Führungsperson, die wir gerne hätten oder haut er uns den ganzen Verein wieder auseinander? Das kann ja dann auch nicht funktionieren. Jetzt hast du eben gesagt, ihr seid so ein bisschen national, aber auch international unterwegs. Würde uns natürlich interessieren, wer ist denn national bei euch der Kunde und sagt, welcher Verein hat bei euch schon Spieler bestellt?
Also Wir arbeiten mit über 30 Vereinen zusammen weltweit und wir haben uns mal so als Maßgabe gesetzt, dass wir die Menge der Vereine noch deutlich erhöhen wollen, bevor wir nach draußen gehen, um sozusagen bekannt zu geben, wer mit uns arbeitet. Das ist ein bisschen dem Umstand geschuldet. Also ich kann so viel sagen, jeder, der zum Beispiel bei uns in der zweiten Liga in Deutschland mit uns gearbeitet hat, der ist auch aufgestiegen, um mal ein kleines bisschen die Tür aufzumachen. Ich bin ein Kind der Berti Vogts Zeit bei Bayer Leverkusen, als er quasi angefangen hat, für die damaligen Verhältnisse revolutionäre Dinge, heute lacht man darüber, heute ist es selbstverständlich, revolutionäre Dinge zu machen und ist dann, als der sportliche Erfolg nicht ganz so eingetreten ist, wie er das wollte, ist er dann sozusagen in Grund und Boden gestampft worden. Und wir wollen, also wir würden mit Vereinen, die mit uns arbeiten, würden wir, wenn die ersten, also nehmen wir mal an, wir würden einem Verein, der in der zweiten Liga ist, im Moment in Deutschland, der würde bekannt geben, mit uns zu arbeiten, dann wäre nach spätestens dem vierten Spiel die Häme so groß, wenn das nicht 100% von Anfang an so funktionieren würde, da wird ja die Abrechnung nicht nach dem letzten Spieltag gemacht, sondern das wird ja dann sehr früh so ein Zwischenresümee gezogen, obwohl das mathematisch völlig unsinnig ist. Und wir wollen den Verein und uns selbst davor schützen. Das macht aus unserer Sicht keinen Sinn, dass ein Verein das öffentlich jetzt macht und mit KI arbeitet. Und da kann ich mir die deutsche Presse gut vorstellen, wie man da schön Maß genommen wird. Und das würden wir gern verhindern. Deswegen geben wir darüber keine Auskunft.
Kann ich gut nachvollziehen. Aber die Aussage, die du tätigst, wer mit uns zusammengearbeitet hat, ist aufgestiegen. Grenzt es ja schon ein, so lange seid ihr noch nicht mit dieser Thematik auf dem Markt. Und KI ist ja auch noch nicht so lange wirklich tagesaktuell präsent für jeden, dass man so ein bisschen überlegen kann, dass vielleicht der FC St. Pauli oder Holstein Kiel gerade aktuell bei euch schon mal nachgefragt haben, habt ihr denn einen? Ihr habt offensichtlich Daten über mehr als 200.000 Spieler aus mehr als 200 Ländern. Wir haben, glaube ich, 204 Länder. Genau. Also Vatikan ist auch ein Land. Die spielen auch Fußball. Das habe ich bei mir im Podcast Großes Bundesliga-Blog auch schon mal thematisiert. Ich vermute jetzt gerade, dass der Stürmer der was weiß ich, Bibliothek sind, also da Mannschaften, die aus dem organisatorischen Bereich kommen, jetzt nicht so bei euch hinterfragt werden. Aber wie könnt ihr denn jedes Land, zumindest die Spitzenspiele und Spitzenspieler, aus den Ländern verfolgen? Ist da immer einer von vor Ort von euch, der das Spiel guckt und in Nepal auf einem großen Berg sitzt und sagt, hier ist aber eine Granate, die müssen wir auf jeden Fall irgendwie weiterbringen?
Nee. Wir selber schauen ja kein einziges Spiel. Also wir kaufen ja unsere Daten bei den Datenanbietern an, die auch also den Rest des Fußballs versorgen, muss man fast schon sagen. Also bei denen die Vereine auch einkaufen. Da ist auf unserer Seite kein Geheimnis. Also wir decken das ab, was eben die großen, es waren ja mal drei größere und ein paar kleinere Datenanbieter. Jetzt sind es noch zwei größere, weil zwei fusioniert haben. Da decken wir alles ab, was die im Portfolio haben. Und da ist keine, also da gucken wir nichts an, A1 und A2, da ist auch keine Überraschung dabei. Also das sind die Nationen, die uns sozusagen vorgegeben werden, die kriegen wir auch.
Die Daten sind auch glaubwürdig.
Ja, also das wir haben ja den Vorteil, dass wir mit verschiedenen Datenanbietern zusammenarbeiten und da haben wir natürlich verschiedene Programme entwickelt, auch den Datenanbietern Feedback zu geben, wenn da Fehler auflaufen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man zwei Datensätze miteinander vergleichen kann. Eine Möglichkeit ist, dass eben also auf Plausibilität geachtet wird. Also wenn jetzt in einer Liga plötzlich Eckbälle um 30% pro Spiel zunehmen, dann wird halt eine Red Flag gesetzt und dann guckt man sich das mal an. Oder wir vergleichen die Datensätze. Die sind nicht 100% vergleichbar miteinander, weil sie manchmal nach anderen Methodiken funktionieren, aber im Grundsatz sind sie vergleichbar. Und da haben wir Datenbots gebaut, die eben diese Datensätze vergleichen. Und wenn da große Abweichungen sind, dann schaut sich das, da kommt schon mal vor, dass zum Beispiel eine Rückrunde, ein Rückrundenspieltag dann falsch getaggt wird und so. Und dann kriegt der Daten wieder von uns schon mal einen Hinweis, dass da was nicht in Ordnung ist. Also die sind extrem, diese Daten gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren oder werden schon seit vielen Jahren erfasst. Und das passiert auf einem Niveau, das quasi, ich will nicht sagen fehlerfrei ist, aber wir reden ja über mathematische Modelle bei uns, von der mathematischen Anomalie her so verwertbar ist, dass das für uns kein Problem darstellt.
Darf man fragen, welche Unternehmen das sind, die diese Daten dann erheben?
Ja, die drei großen, also die drei großen waren Instat, Wisecout und Stats Perform und Instat und Wisecout haben fusioniert, also unter dem Huddle-Dach der große Amerikaner. Insofern, das sind die beiden großen, sind jetzt Wisecout und Stats Perform.
Instats, hattest du auch gesagt, ne?
Ja, die sind gekauft worden, oder fusioniert ist fast vielleicht der falsche Begriff, aber die sind von Wisecout oder von Huddle für Wisecout gekauft worden und dann unter dem Dach von Wisecout quasi fusioniert.
Guck ich doch gerade mal, die habe ich doch auch bei mir schon mal in Bosses Bundesliga-Blog vorgestellt, meine ich. Da muss ich doch mal eben gucken. Instats, sag mir da was, da haben wir doch schon was. Der gläserne Profi mit Manuel Meesmann, der Sales Representative von Instat. 26.02.2022. Habe genau. Ich das mal gemacht. Das ist der, genau. Der auch dann für mich dann Ansprechpartner ist.
Ja, genau. Also das war in der Tat einer unserer Counterparts auf der Instat-Part.
Also wenn ich mir jetzt das so vorstelle, ich sag mal als Beispiel, ich habe jetzt hier auf einmal 200 Millionen Euro rumliegen und denke, mach ein bisschen Fußball, wäre auch ganz schön. Dann rufe dich an und sage, du, ich habe hier 200 Millionen zur Verfügung. Mach doch mal 30 Spieler auf den verschiedenen Positionen und gerne so, dass das erfolgreich ist. Ich könnte mir theoretisch mit meinem Geld bei euch eine komplette neue Mannschaft bestellen, oder?
Ja, das Wort bestellen ist natürlich, das ist natürlich immer so ein bisschen, hat natürlich so ein bisschen Zweideutigkeit, aber man kann sich eine Mannschaft zusammenstellen lassen und das System würde, weil das ist ja ein großes Thema, also wie bewerten wir eigentlich einen Spieler? Wir bewerten den maßgeblich nach zwei Kriterien. Einmal, welchen Einfluss er auf die Tordifferenz einer Mannschaft hat in der Saison, in der er zum Einsatz kommt, also entweder die Rückrunde oder die gesamte Saison, oder welchen Einfluss er auf die Punkte hat. Tordifferenz ist für uns der primäre Wert, weil er am genauesten ist. Und wenn ich den Einfluss auf die Tordifferenz habe und noch ein paar andere Rahmenbedingungen, dann habe ich ja eine unterschiedliche finanzielle Allokation meiner Mittel. Also nehmen wir mal dein 200 Millionen Beispiel. Ich würde mir jetzt einen 30er oder 25er Kader zusammenstellen lassen. Dann würde das System automatisch mir aus dieser Geld sportliche Performance Ratio, würde mir das System automatisch die bestmöglichen, nehmen wir jetzt mal 25, weil das so der gängige Kader, die gängige Kadergröße ist im europäischen Fußball, da würde das System automatisch die besten 25 zusammenstellen. Nach quasi einem finanziellen Punkt, also finanziellen Spiel im Rahmen in Verbindung mit der sportlichen Performance. Weil manchmal ist eben ein offensiver Mittelfeldspieler, hat einen höheren Einfluss als ein Stürmer, ist aber hat einen niedrigeren Einfluss, ist aber preiswerter als ein Stürmer, sodass natürlich auch die finanzielle Komponente bei der Zusammensetzung eines Kaders nicht unerheblich ist. Ja, weil eben der Einfluss eines Spielers auf die Mannschaft in allen Mannschaftsteilen da ist, also in Form von Tordifferenz. Und natürlich ein Verteidiger insgesamt immer günstiger ist, also nach den heutigen Spielregeln des Fußballs, ist ein Verteidiger immer günstiger als ein Stürmer, verglichen mit immer der gleichen Qualitätsklasse sozusagen. Das messen wir in so einem Punktesystem. Und das kann das System frei allokieren. Insofern würdest du dann eine oder vielleicht 10 Empfehlungen bekommen für eine Kaderzusammenstellung mit den Parametern, die du gerade beschrieben hast.
Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Für mich rutschen so ein bisschen die Torhüter immer so unter diesen hohen Geldablösesummen drunter weg. Alisson Becker war damals, glaube ich, 75 Millionen. Das war so das Aushängeschild, was Torhüter-Ablösesummen anging. Aber Jan Sommer ist zum Beispiel zuletzt für 10 Millionen. Gut, das war dann auch das maximal Mögliche. Aber für 10 Millionen, so ein Kipper, der jetzt mit Inter Mailand fast knapp über zweistellige Gegentore hat. Also nicht mal rechnerisch pro Spiel ein Gegentor, also deutlich drunter geblieben. Die Torhüter werden da immer billig gehandelt, um das mal jetzt so zu benennen. Jetzt sagst du, Tordifferenz ist für entscheidend. Die sind ja dann ganz entscheidend für Tordifferenz, aber kommen nie auf eine hohe, verdientermaßen Ablösesumme. Woran liegt das denn?
Also das liegt im Wesentlichen daran, erstmal gibt's, also der Torhüter ist auch für uns mit der Systemik, die wir verwenden, im Moment am schwersten zu messen. Also wir messen die Torhüter und können sie auch sehr klar einschätzen, aber die Nuancen, die wir herausarbeiten, sind bei den anderen, wir arbeiten mit insgesamt 30 Positionen, davon sind zwei Torhüterpositionen, also die anderen 28 Feldspielerpositionen sind für uns deutlich einfacher in einer Abstufung, also in einer Graduierung deutlich einfacher darzustellen, als das bei Torhütern der Fall ist. Wir können Torhüter klassifizieren, aber das fällt uns deutlich schwerer. Es liegt einfach auch daran, dass die Position eben sehr selten gespielt wird, Art 1, und dass wir bestimmte Datenarten in den Daten, die wir mitverwenden, nicht einbeziehen, die wir einbeziehen müssen, um einen Torhüter auf dem gleichen Niveau zu messen wie jetzt zum Beispiel ein Innenverteidiger. Es ist in der Tat so, dass das, also es scheint so zu sein, dass die Menge an Torhütern für die Position, also es gibt ja dann in der, nehmen wir mal die erste Bundesliga, es gibt ja nur 18 Torhüterpositionen, während es vom, wenn man jetzt den zweiten Torhüter noch dazu nimmt, 36, von denen aber 18 nur fest spielen. Also es ist ja sehr ungewöhnlich, dass man Torhüter auswechselt, also ich weiß gar nicht, ob es das Manchester City Beispiel noch woanders gibt. Das bedeutet also, es kommen nur 18 Torhüter eigentlich zum Einsatz in der Bundesliga. Es gibt also auch nur für 18 Torhüter in der Bundesliga Daten, während das bei Innenverteidigern, da spielen mindestens 4 über eine Saison, also auch mit den Auswechslungen und Verletzungen und so weiter, da spielen mindestens 4. Das heißt, auch die Datenlage ist grundsätzlich anders bei Feldspielern. Es scheint aber so zu sein, dass an Torhütern insgesamt die Qualität auf dem Niveau, auf dem die Bundesliga spielen können oder Premier League oder was auch immer, dass die Qualität, also dass es sozusagen mehr gute Torhüter gibt als offene Positionen. Insofern ist das nicht, also das ist eine relevante, ganz relevante Position. Und es gibt auch viele Vereine, bei denen wir die klare Aussage machen, dass sie auf der Torhüterposition am meisten gewinnen würden, also an sportlichem Vorteil. Wir messen das ja pro Position, also wir sagen pro Position, wie viel Tore Unterschied macht das, wenn du einen Spieler mit der Qualität holst. Das wäre in der Tat der Fall, aber es gibt ja anscheinend mehr gute Torhüter als offene Position. Das ist zumindest Stand heute. Wenn wir da unsere Herangehensweise noch modifizieren, dann werden wir das nochmal aufgreifen, das Thema. Aber das ist im Moment der Stand der Dinge mit Stand heute. Also das muss man so konzentrieren.
Wenn ich jetzt nochmal auf meine 200 Millionen zurückkomme, ihr habt gesagt, so, wir machen das fertig. Hier hast du den Kader, den kannst du jetzt bestellen.
Bleiben wir dabei.
Den kannst du jetzt bei uns bestellen, den liefern wir dir dann und der ist passend zum ersten Spiel bei dir auf dem Rasen. Jetzt kriege ich den und sage, das sind natürlich jetzt auch bei 25 Spielern, 25 Ausländer, weil ihr ja nun wirklich über 200 Länder habt. Da guckt ihr ja wahrscheinlich nicht sofort drauf. Aber jetzt kann ich hingehen und sagen, na, das ist mir alles ein bisschen weit gefächert. Die muss ich von allen Ländern kommen, unterschiedliche Charaktere und Kulturen. Mach mal ein bisschen mehr Deutsche rein. Dann könnt ihr das auch wieder umschmeißen und sagen, okay, kein Ding, bauen wir nochmal ein bisschen um. Und dann wird das wieder aktualisiert. Also meine Wünsche kann ich nach der Liste, die ihr mir gibt, doch noch loswerden und ihr baut sie ein?
Ja, also das ist in Echtzeit getan. Also wenn wir eine Vorgabe machen, keine Ahnung, mindestens 5 Deutsche oder mindestens 5 Deutschsprachige oder mindestens 5 aus dem Dachraum, dann ist das in Sekunden umsetzbar. Also das ist überhaupt kein Problem. Und das ist in der Tat, deswegen, du hast es eingangs ja schon gesagt, wir ersetzen den Scouting-Prozess der Vereine nicht. Wir sind ein Werkzeug, der diesen Scouting-Prozess in der Effizienz maximal steigern soll. Aber das, was du gerade beschrieben hast, dass ein Trainer bestimmte Anforderungen an seinen Kader stellt hinsichtlich Nationalitäten oder Sprachgefüge oder man will einen Block von einer bestimmten Nationalität nicht zu groß werden lassen, weil man weiß oder man hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht, diesen Prozess muss man weiter so fortsetzen. Und das haben wir zum Beispiel auch noch nicht auf der Modellseite, also auf der mathematischen Seite abgebildet. Was ist eigentlich die ideale Mannschaft von der Altersstruktur und von der Nationalitätenstruktur, um in Deutschland Meister zu werden oder aufzusteigen? Oder immer, die sportlichen Ziele sind ja immer von Verein zu Verein völlig unterschiedlich. Das sind so Themen, mit denen wir uns zukünftig beschäftigen werden. Ja, wir muss dazu sagen, diese Industrie ist ja sehr, hast du gerade auch gesagt, die ist sehr jung und unsere Lernkurve ist unfassbar steil. Also wir lernen jeden Tag dazu. Und das sind, also da sind noch ganz, ganz viele offene Stellen, an denen man arbeiten kann. Und das wäre so eine typisches Thema, das man mal angehen sollte. Aber im Moment ist es so, dass wir das dem Verein überlassen, diese Vorgaben zu geben, und dann sind sie sofort umsetzbar.
Ja, man muss ganz deutlich machen, dass ihr in diesem Transferbereich ein Hilfsmittel seid, eine Unterstützung, die vielleicht auch Löcher im Scouting füllen könnt, aber das ist immer noch so, das Scouting-System, was viele Vereine ja auch haben, das geht ja runter bis auf die Dorfebene, dass das immer noch so das allererste ist und dass man da vielleicht sagt, vom Scouter vor Ort, ich habe hier einen, der gibt das an den Verein, da ist wieder einer zwischengeschaltet, der gibt es dann an den obersten Boss und der sagt, na gut, dann komme ich mal persönlich und gucke mir den mal an. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn wir sagen, jetzt müssen wir mal mit dem Player sprechen, was ist überhaupt für ein Typ? Kennt ihr den? Was macht er? Gibt mal ein paar Daten aus der Vergangenheit. Wir haben jetzt 3-4 Spiele beobachtet. Da war der klasse, aber es kann ja auch sein, dass er einfach nur durch Zufall eine gute Phase hatte oder wusste, er wird beobachtet und haut da richtig einen raus. Dann seid ihr wahrscheinlich nochmal da, um datentechnisch abzusichern, jawohl, da habt ihr einen ganz guten oder bloß die Finger lassen, weil die letzten 400 Spiele davor waren nur Grütze.
Ja, würde ich sagen. Also das ist in der Tat, also um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn ein Verein mit uns frisch zusammenarbeitet, dann wäre es ja total bescheuert von Vereinsseite, da jetzt Wohl und Wehe von uns abhängig zu machen. Ja, es ist ja, muss man es erstmal kennenlernen und wie jedes Werkzeug muss man auch mit uns richtig umgehen können. Und das dauert seine Zeit. Jetzt nicht ewig, aber so ein paar Wochen braucht man schon, um sich zurechtzufinden. Wie sehen wir Dinge? Warum ist der Spieler besser bewertet als der Spieler? Wie kann ich meine eigenen Vorstellungen vom Fußball, wie finde ich die wieder in einem solchen, in so einer Datenbank? Aber grundsätzlich ist es so, das hat ja quantitative Aspekte und qualitative Aspekte. Ich will mal ein paar Beispiele geben, um das zu verdeutlichen. Wenn du ein Champions League Sieger Aspirant bist, dann ist die Zahl der Spieler die Welt, das können wir leider in solchen Medienformen nicht darstellen, aber wenn wir das an der Grafik darstellen würden, dann würden eben für einen Verein, der die Champions League gewinnen will, also der mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens Viertelfinale, wahrscheinlich Halbfinale erreicht, dann ist die Menge an Spielern extrem begrenzt. Das sind ein paar hundert weltweit, die für ihn in Frage kommen, und die hat er in der Regel mit ein, zwei Ausnahmen auch alle auf dem Schirm. Da ist unser Einfluss beschränkter als bei einem Zweitligisten, da reden wir schon über ein paar tausend Spieler. Und die hat der Verein nicht auf dem Schirm. Ja, da kommen ja noch Immigrationsregeln dazu. Also wenn ich jetzt für einen deutschen Verein arbeite, dann haben wir andere Immigrationsvoraussetzungen als, also arbeitsrechtliche Voraussetzungen und Einwanderungsvoraussetzungen als jetzt ein Verein der Premier League zum Beispiel oder in den USA. Aber es sind ein paar tausend Spieler, die in Frage kommen. Das Erste, was wir tun, ist, wir bringen diesen Verein, diese paar tausend Spieler auf Knopfdruck erstmal auf den Radarschirm. Und da sind immer hunderte von Spielern, die er eben nicht abgedeckt hat, weil er kann, nehmen wir mal so einen typischen Zweitligisten, der wird, wenn er jetzt ein wirklich gut funktionierendes Scouting hat, dann wird er so 500, 600 Spieler im Jahr gut, qualitativ gut beobachten können. Also die hat er dann sozusagen, mit denen kann er arbeiten. Mehr als 1000, würde ich mal sagen, ist von Zweitligisten nicht drin. Für den Zweitligisten kommen aber insgesamt bestimmt 3.000-4.000 Spieler weltweit in Frage, die, also je nachdem, was der Zweitligist will, wenn er aufsteigen will, weniger, wenn er gegen den Abstieg kämpft, dann mehr. Kommen Spieler in Frage. Das ist Punkt 1. Punkt 2, der Fußball, kommen wir mal einen qualitativen Aspekt. Der Fußball funktioniert nach gewissen Mechaniken oder Automatismen. Zum Beispiel wird ein junger Spieler immer mit einer hohen Ablösesumme bewertet. Ich gebe mal eine Zahl. Von den, wenn wir mal alle Spieler uns angucken, die in der Bundesliga, nehmen wir nur die Bundesliga, das gilt aber für alle 5 großen Ligen in ähnlicher Art und Weise. Gucken wir uns die Spieler an, die mit 18 Jahren ihr erstes Bundesligaspiel gemacht haben. Ein Bundesligaspiel zählen wir mal als mindestens eine Minute auf dem Platz. Man hat das ja oft so, dass ein 18-Jähriger so so am Ende der Saison so 3, 4 Kurzeinsätze kriegt, 2 Kurzeinsätze. Wenn dieser Spieler in diesen 2 Kurzeinsätzen, also um nochmal die Zahl zu wiederholen, habe ich jetzt eben unterbrochen, also jeder Spieler, der mit 18 sein erstes Spiel gemacht hat, die unteren 50% aller dieser Spieler machen nur 1,7 Spiele. Da sind nicht die Spieler enthalten, die als 18-Jährige schon einen Profivertrag haben. Das sind also nur die Spieler, die der Trainer, also die der Sportdirektor gut genug befunden hat, um einen Vertrag zu bekommen und die der Trainer gut genug befunden hat, um auf den Platz gestellt zu werden. Die machen nur 1,7 Spiele. Da kann ich davon ausgehen, dass also die 18-Jährigen, das 18-jährige Scouting zu fast 70%, wahrscheinlich 80% schlicht und einfach nicht erfolgreich war im Produzieren von Bundesligaspielen, also erste Bundesligaspieler. Diese Quote verbessern wir dramatisch. Also wir reden da nicht von, wir verbessern das um 10%, was ja in Geld schon irre Summen wären, sondern wir verbessern diesen Wert dramatisch. Also wenn wir sagen, der 18-Jährige in den nächsten, wir geben ja Prognosen für 4 bis 6 Jahre und sagen, der wird sich so entwickeln. Wenn wir sozusagen sagen, der ist gut genug, Bundesliga zu spielen, dann spielt er auch Bundesliga in 90% der Fälle. Das bedeutet, wenn der Verein, er sollte eigentlich seine Scouting-Liste uns geben und wir hatten jetzt gerade so einen prominenten Fall, da hatten wir 100 Spieler auf der Scouting-Liste und davon waren 65 Spieler super, da waren 6 sensationelle Sachen dabei, aber 66 Spieler oder 65 Spieler hätten den Verein deutlich besser gemacht und 33 nicht. Das heißt, die Scouting-Liste an sich war super, das war mit einer der besten Scouting-Listen, die wir gesehen haben, aber entscheidet sich der Verein bei diesen 4, 5 Transfers für die falschen 33, dann ist diese ganze Arbeit, die das Scouting-Team super gemacht hat, die ist für die Katz. Und da setzen wir an. Also der Verein gibt uns die Scouting-Liste und wir sagen, die 30 kannst du ignorieren mit 92% Wahrscheinlichkeit, dass wir recht haben. Und kümmere dich bitte in diesem Fall jetzt um diese 66 Spieler. Das sind die Spieler, auf die dich fokussiert. Die anderen kannst du vergessen. Das ist eher unser Erstaufschlag. Und das ist der Erstaufschlag, der auch am erfolgreichsten ist, weil er hat die Liste ohnehin erstellt. Die Spieler sind bei ihm ohnehin gut angesehen, sonst wären sie nicht auf der Liste. Und wir selektieren nur die raus, die eben besser aussehen, als sie tatsächlich sind. Dritter Punkt, das hast du eben gerade angesprochen, der Verein weiß nicht, wenn er eine Live-Sichtung macht, also der Verein guckt sich in der Regel Spieler auf Video an und dann, wenn er den Spieler gut findet, dann fährt ein Scout dann vor Ort hin und guckt sich den an. In der Regel 2 Spiele, maximal 4. Wir sagen dem Verein ganz genau, war das ein Spiel, an dem der Spieler unterperformt hat oder überperformt hat? Und warum war das so? Das kann manchmal an einem Gegenspieler liegen, den es als Typus in der Liga nicht gibt. Oder es kann einfach an der Kombination aus Gegenspielern liegen, in der Kombination mit seinen eigenen Mitspielern, auf zum Beispiel der rechten Seite. Das eben ein Sonderfall war. Das ist nicht relevant für die Liga oder auch nicht relevant, weil das gegen den Tabellenersten war und das Spiel gegen Abstieg und dann ist das Spiel gegen den Tabellenersten eventuell nicht relevant. Das sind so Themen, also das sind so 3 Beispiele, wie ein Verein uns in der Regel einsetzt.
Also es geht immer noch Mensch vor Daten, kann man sagen, in der Reihenfolge auch, dass erst die Vereine, die Mitarbeiter der Vereine tätig werden und sagen, die und die und die könnten da in Frage kommen, aber ich gehe mal auf Player zu, dann sollen wir die nochmal bestätigen, ob das wirklich so ist. Wie war das alles, bevor wir ihn quasi erkannt haben, dass das ein guter ist? Und vor allen Dingen, wie waren die Spiele davor? Und wie ist die Wertsteigerung? Das fand ich ja jetzt gerade auch sehr interessant, dass ihr sogar nach vorne guckt und sagt, wenn das so weitergeht und ihr nicht völlig dörsig im Training behandelt, wird das auch in den nächsten Jahren noch eine Wertsteigerung geben. Lass uns doch mal den Lamine Yamal besprechen, diesen 16-jährigen Wunderknaben von Spanien, der bei der EM ja auch rumgezaubert hat, bis zum geht nicht mehr. Der ist jetzt 16. Der wird vorher ja nicht allzu viele Spiele in einem Bereich gemacht haben, wo Vereine schon hypermäßig drauf geguckt haben. Oder Lionel Messi, der ist mit 10, glaube ich, nach La Masia gegangen. Da haben sie ihn ja auch schon rübergenommen. Das heißt, die Spieler, Vergangenheit, die Jugend, die Kindheit dieser Stars, bleiben wir mal bei Messi, weil wir da schon wissen, was draus geworden ist, ist ja eigentlich nicht zu belegen. Ne? Habt ihr da auch durchaus mal so eine Dunkelziffer, wo ihr sagen müsst, der Bursche ist jung, der hat vorher noch nicht so viel. Da tun wir uns schwer, noch ein paar Daten ranzuschieben, weil der ist erst irgendwo jetzt mit 15, 16 richtig explodiert. Vorher war der eigentlich bei nirgendwo auf dem Schirm.
Also die Antwort ist mehrschichtig. Also erstens, wenn die Daten, je jünger die Spieler sind, desto weniger Daten gibt es. Das wird sich dramatisch ändern. Also das wird jetzt in den nächsten Jahren sich dramatisch ändern. Aber im Moment ist eben die Datenlage unten nicht gut genug. Also von einem 10-Jährigen, jetzt mal unabhängig von Land zu Land unterschiedlichen Persönlichkeitsrechten, also in den Kinderstuben sozusagen, gibt es einfach die Daten nicht. Aber das kein kommerzieller Case. Es ist ja doch relativ aufwendig, die Daten zu erheben. Und aus diesen jungen Jahrgängen kommt ja, was ich, einer von 10.000 Spielern hoch. Insofern haben wir wahrscheinlich die Daten nicht gehabt. Punkt zwei, die Wahrscheinlichkeit. Wir rechnen ja immer in mathematischen Modellen. Das muss man bei uns immer, das ist ein bisschen schwierig, weil das fällt selbst mir immer noch schwer. Wir arbeiten in mathematischen Modellen. Das heißt, wir sind immer wie dieser berühmte Würfelwurf aus der Schule. Wenn man 6 Millionen Mal den Würfel würfelt, der gleichförmig ist, dann kommt asymptotisch jeder Würfelwurf 1 Million Mal. Aber es kommt eben nie genau 1 Million Mal. Wenn man also in ein menschärgerliches Spiel einsteigt, dann kann auch fünfmal die fünf hintereinander kommen. Das ist innerhalb des mathematischen Modells abgebildet. So ist es eben auch bei Spielern. Das heißt, wir geben immer eine Prozentzahl in der Genauigkeit. Bei einem 16-Jährigen würde ich sagen, ich habe jetzt die Zahl nicht ganz genau im Kopf, aber ich würde sagen, es liegt irgendwo zwischen 60% und 70% Genauigkeit. Das heißt, um es zu übersetzen, bei der Beurteilung von einem 16-Jährigen liegen wir bei 7 von 10 Spielern richtig. Also 3 können uns dann immer durchrutschen, nach oben oder unten. Es gibt aber einen wichtigen Punkt. Es gibt einen sogenannten Superstar-Score in der Jugend. Wenn ein Spieler ab einem bestimmten Alter diesen Score nicht hat, dann wird es eben kein Mbappé, Messi oder Ronaldo. Das kann man in der Jugend schon ganz, ganz deutlich sagen. Also wir können eine Vorhersage machen, die ist zu 70% genau. Wenn der Spieler aber in einem bestimmten Alter eine Mindestscorezahl nicht erreicht hat, dann wird es kein Superstar. Das können wir auch zu, nicht 100% geben wir ja nie, aber das können wir zu weit, weit über 90% sagen, dass dieser Spieler dann kein Superstar-Potenzial hat. Also das kann man so einschränken. Also wenn jetzt ein Verein vor der Wahl steht, wir haben jetzt einen tollen 15-Jährigen, für den sie irgendwie 40 Millionen Ablösesumme bezahlen werden. Das wird übrigens passieren, dass die jungen, guten Spieler, die Ablösesummen werden explodieren im Jugendfußballbereich. Weil das ja im Moment das Investment verteilt sich auf mehrere Spieler, von denen nur 2 durchkommen. Ich habe das ja gerade mit einem statistischen Beispiel beschrieben. Dann werden natürlich die wenigen Spieler, die eine gute Prognose haben, die werden natürlich übermäßig teurer werden. Ja, das ist ja eine logische Konsequenz daraus. Wenn also der Verein so einen 15-Jährigen zur Wahl hat und den irgendwie da eine irrsinnige Ablösesumme im Raum steht, dann muss er halt schon, dann wäre es schon gut, da eine positive Prognose zu haben. Wenn er also in diesen 30% liegt, die wir als wahrscheinlich nicht ansehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das wird, eben sehr, sehr gering im Vergleich zu dem, wenn wir den Daumen hoch machen.
Wie viel Superstar Effekte habt ihr im Moment in der Datei, wo ihr sagt, da sind 3, 4, 5, die knallen richtig durch in den nächsten Jahren?
Ja, ich habe das habe ich ehrlich gesagt mich noch nicht mit beschäftigt. Das ist im Tagesspiel untergegangen. Kann ich aber nochmal nachliefern, das müssen wir mal rausfiltern. Aber da sind schon ein paar dabei. Also in dieser 100er Scouting-Liste, die ich gerade angeschrieben habe, das war nicht aus Deutschland, das war aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland. Da waren 100 Spieler drauf, da waren drei Superstar-Potenziale waren da drin. Also das war eine Liste, die war richtig gut.
Und alle 3 aus Deutschland.
Also 3 kann ich schon mal, nicht 3 aus Deutschland, sondern 3 aus dem, ich glaube, europäischen Ausland.
Haben wir überhaupt einen auf dieser Liste aus Deutschland?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das müsste ich mir angucken. Ich habe das immer, das ist immer so, wenn man das an ich versuche das immer von Einzelspielern wegzuschieben, weil wir eben in einem mathematischen Modell sind. Ich weiß, dass man immer das greifbar machen will und wer wird was und wer wird nicht. Aber bei uns ist ja immer wichtig, der Verein hat ja eine andere Herangehensweise. Beim Verein müssen ja, wenn er 10 Transfer tätigt, müssen ja mindestens so, mit uns werden halt mindestens 9 erfolgreich. Da spielt der einzelne Spieler dann keine Rolle. Deswegen versuche ich das aus diesen Einzeldiskussionen rauszuhalten. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht geguckt, ich weiß es nicht.
Aber ist ja interessant, auch mit dir generell über diese Geschichte zu sprechen, denn das ist ja eine Zeit, die auf uns zukommt. Das wird unser Leben ja noch mehr beeinflussen, bestimmen das so genau. Das ist ja immer so die Frage, wie sieht die Zukunft aus? Was passiert morgen? Das kann man ja mit KI anscheinend, zumindest deutest du das ja an im Fußball, sehr gut berechnen. Kommst du denn mehr aus dieser Fußballfan-Szene oder bist du mehr Mathematiker, wo du sagst, ich kenne die Spieler jetzt zwar, aber mich interessiert es nicht so wirklich, für welchen Verein die spielen? Mehr Herzblut oder mehr Kopf?
Nee, also, boah, das ist die Frage. Also erstens, ich bin Fußballfan. Ich bin mit Fußball aufgewachsen. Ich komme ja noch aus dieser Fußballgeneration, in der Fußball sozusagen einen ganz anderen Stellen, also einen anderen Stellenwert hatte, als das heute der Fall ist. Also ich bin schon Fußballfan. Ich gucke das gerne und bin jetzt aber kein Fan, dass mir das sozusagen die Wahrnehmung verschleiert. Ja, also das, da bin ich dann eher kopfgetrieben. Also wenn es um die Beurteilung, ich treffe ja quasi auch Fans jeden Tag, die auf Vereinsseite sitzen. Das sind ja glühende Fußballanhänger. Wenn man sich sein Leben, wenn man sein Leben dem Fußball beschreibt, dann macht man das ja nicht, weil das mit einem Bürojob vergleichbar ist, sondern das sind ja, die Leute sind ja sozusagen glühende Fußballfans. Dann habe ich schon den kühlen Kopf auch, weil ich eben den menschlichen Faktor zum Beispiel ausblende. Ja? Der menschliche Faktor, also der menschliche Einfluss einer Person auf ein System wie eine Mannschaft, der ist mathematisch messbar. Im Einzelfall ärgerlich, wenn ich da falsch liege, aber er ist ja mathematisch insgesamt messbar. Insofern, da bin ich schon eher kopfgetrieben. Ich will nur mal eine Sache sagen, ich glaube, was die Leute total unterschätzen, und wir arbeiten ja als Player, sind ja Teil einer größeren Gruppe an KI-Firmen, die auch in ganz anderen Bereichen arbeitet und genau solche Vorhersagen macht. Das reicht von Medizin über Flugverkehr bis hin zur Vorhersage von Restaurantumsätzen. Und ich glaube, die Menschen draußen haben keine Vorstellung, wie sehr das Thema unser Leben verändern wird. Und zwar zum Guten und zum Schlechten, wie immer im Leben. Ja, also das kann man ja am Beispiel eines jungen Fußballers ganz gut festmachen. Wenn wir einem 16-Jährigen mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen, dass er nicht Profi, dass es nicht reicht für erste Bundesliga. Das Negative ist, wir zerstören einen Traum. Das Positive ist, wir sparen ihm Zeit sozusagen. Und das kann man ja von zwei Seiten sehen. Also ich glaube, draußen, die Leute haben keine Ahnung, was KI in Zukunft im Bereich Medizin, im Bereich des eigenen Verhaltens, Psychologie und so weiter, die Leute haben keine Ahnung, welche Veränderungen da auf uns warten. Das ist, das ist wahrscheinlich eine der spannendsten, vielleicht auch erschreckendsten, aber mindestens spannendsten Zeiten, die ich miterlebt habe. Und ich habe ja den großen Internetboom Ende der 90er, Anfang der 2000er mitgemacht. Das ist schon krass, was da auf uns wartet.
Tja, ich weiß auch nicht, ob man da jetzt sich drauf freuen soll, weil es das Leben besser macht, oder ob man Angst davor haben muss, weil ja, KI dir auch ganz klar sagt, wenn du dein Leben so führst, wirst du morgen um 14.30 Uhr mal eben diese Erde verlassen, weil du einfach stirbst. Und dann weißt du,
so, das, okay. Das ja, aber auf der anderen Seite kann sie eben, wenn du dann einen Herzinfarkt bekommst und sie sagt dir 10 Minuten vorher, du pass auf, leg dich hin, ich rufe jetzt automatisch den Notarzt, dann ist das ja also in dem Augenblick eine große Erleichterung, dass du da nicht im Auto bei 120 km/h sitzt. Also das kann man, das muss man immer ganz deutlich sagen, wie alles im Leben, gibt es positive und negative Seiten. Ich glaube aber, dass jetzt zunächst kurzfristig die positiven Seiten überwiegen werden und unser Leben in vielen Bereichen besser machen. Also ob man jetzt der Fußballromantik, immer den Fußball, um da zu bleiben, weil es ein ganz gutes Stellvertreterthema ist für andere Themen im Leben auch. Aber nehmen wir jetzt ein Stück weit Fußballromantik raus oder helfen wir einfach den Fußball insgesamt besser und gerechter zu machen. Ja, es gibt Spieler, die fallen im Moment im Fußball. Ich habe gerade heute Morgen ein sensationelles Beispiel: ein 31-jähriger Spieler, der definitiv nicht von dem Bundesliga, also 31 Jahre alt, hat nie Bundesliga gespielt, wäre für mindestens 6 oder 7 Bundesliga-Vereine eine deutliche Verbesserung zu absolut absurd niedrigen Gehaltsvorstellungen. Dieser Spieler wird aber nie Bundesliga spielen, weil er eben in dieses Raster des typischen Bundesliga-Vereins nicht reinpasst. Ich als Zweitliga-Verein würde alles tun, um so einen Spieler zu bekommen, weil es halt so. Das ist aber eine Ungerechtigkeit im Fußball, weil dieser Spieler eben der gängigen Norm dessen, was ein Sportdirektor heute sozusagen im Verein sehen will, nicht entspricht. Wir bringen ihn aber überhaupt auf die Landkarte und sagen, liebe Kollegen, das ist ein super Spieler. Ob ihr ihn dann verpflichten wollt, ist eine ganz andere Frage. Aber der wäre vorher nicht mal auf der Landkarte erschienen. Und das finde ich, wenn man jetzt sozusagen, habe ich jetzt öfter gehört, dass wir so ein Stück weit die Fußballromantik so ein bisschen zumindest ankratzen. Ja, aber es landen eben Spieler auf der Landkarte, die eben davor nicht gesehen worden sind, weil sie dem gängigen Ideal dessen, was gerade verpflichtet wird, nicht entsprechen. Und das finde ich wieder gerechter. Also wie alles im Leben, Yin und Yang, wie immer man das nehmen will, hält sich die Waage. Mindestens die Waage.
Fußballromantik. Ich kann mich daran erinnern, 70er Jahre, Donnerstagsausgabe vom Kicker. Da stand die Transferliste drin. Da konntest du gucken, welche Spieler gerade arbeitslos waren. Ja. Und konntest als Privatmann, als Fußballfan öffentlich sehen, wer ist gerade arbeitslos, wer sucht einen Verein. Und dann wurden sie auch von der Transferliste gestrichen öffentlich. Der hat einen neuen Verein gefunden. Die Zeiten sind vorbei und ja, neue Zeiten leitet ihr ein mit Player, dem KI-Helfer, würde ich fast sagen, um die Transfers in der Fußballszene erfolgreicher zu machen. Jan Wendt, du hast das Ganze mit auf den Weg gebracht als Mitbegründer von Player und ich merke, die Zukunft liegt bei euch und ihr werdet die Zukunft noch beeinflussen. Wenn ihr berechnet habt, dass mein Verein Borussia Mönchengladbach wieder deutscher Meister wird, dann melde ich bitte mal und gerne vorher. Dann kann ich mich drauf einstellen. Aber das ist das unwahrscheinlich, ich, ja. Oder? Ist das berechenbar?
Also Stand jetzt 24/25 würde ich sagen, ja. Aber wenn man mit uns zusammenarbeitet, dann würden die Chancen sich deutlich erhöhen. Lass mich das so formulieren.
Na gut, dann werde ich mit dem mal sprechen. Dann macht ihr die zum Meister. Das wäre doch mal eine schöne Geschichte, dass ich in meinem Leben noch erfahren werde. Jan Wendt, vielen, vielen Dank, dass wir da mal reinhören konnten in diese höchst interessante Geschichte, die uns fußballmäßig revolutionieren wird in den nächsten Jahren. Und ja, vielleicht wird immer mehr der Sportdirektor eigentlich zum Nebenberuf, weil man direkt auch bei euch die Spieler, wie ich es gesagt hatte, bestellen kann und der Erfolg damit vereinbart wird. Vielen, vielen Dank, Jan Wendt. Alles Gute für euch, für Player. Für die Zukunft, aber KI-mäßig, ihr wisst es ja, wie es geht. Könnt ihr ja selber berechnen, wie erfolgreich ihr sein werdet. Dankeschön. In der
Tat. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
Dankeschön, Jan Wendt. Tja, interessant, oder? Dass man das so berechnen kann, ich glaube, das ist nicht so ganz überraschend, aber dass man es auch wirklich umsetzt. Also nicht nur in der Theorie, dass jeder sagt, ja, ist eigentlich klar, konnte ich mir auch so vorstellen können. Aber dass es wirklich ins kleinste Detail geht mit der Vorhersage, mit diesen Spielern oder mit dem Spieler wirst du Erfolg haben. Das können wir dir zu 90% garantieren. Klar, du weißt nicht, wie die Verletzungshistorie sein wird. Das kann alles natürlich in die Hose gehen. Deswegen fehlen eben die 10%. Aber in den reinen Überlegungen der KI-gestützten Berechnung wird das erfolgreich sein. Ich glaube, da kommt noch was ganz Neues auf uns zu. Deswegen Dankeschön, Jan Wendt von Player, für diesen Einblick in euer Unternehmen. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr erreicht mich eigentlich über alle sozialen Medien oder auch über meiner Homepage, ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Ansonsten, wer neu dabei war, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Einfach abonnieren, kostet ja nichts. Und dann verpasst ihr auch nichts. Das war's dann für heute. Dann sage ich schönen Dank fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende. Wünscht euch Ralf Bosse.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.